Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto und jetzt stellen wir uns mal alle sehr viele Schotten auf einem Haufen vor.
Up to 200,000 people have marched. It took 2 hours to march in to the entrance of the park. It's the biggest demonstration I have ever seen in Scotland.
Wen hören wir da?
Das ist einer der Organisatoren der Organisation All Under One Flag, alle unter einer Flagge, die Anfang Oktober zu einer Unabhängigkeitsdemonstration in Edinburgh aufgerufen haben. Und nach Angaben der Veranstalter waren mehr als 200,000 Menschen in Edinburgh, wie die Schotten sagen, für Edinburgh auf der Straße und in Holyrood Park, wo ein richtiges Musik- und Politfestival stattfand. Und man hat hier einfach noch einmal der Bewegung Nachdruck verleihen wollen, dass man jetzt, wo der Brexit wie ein Damoklesschwert auch über Schottland schwebt, dass er nicht für Brexit gestimmt hat, nun man die Unabhängigkeit strebt, um in der EU bleiben zu können.
Und ganz vorneweg läuft meistens die erste Ministerin Nicola Sturgeon, die sehr viel und häufig auf Podien vom nächsten Unabhängigkeitsreferendum spricht.
The process by which we choose Scotland's future must be capable of actually achieving independence.
Raus aus dem Vereinigten Königreich und rein in die EU. Wie Schottland mit dem drohenden Brexit umgeht, darüber sprechen wir heute hier in der Weltzeit mit Burkhard Boerke, den haben wir gerade schon gehört, der für uns regelmäßig vor Ort ist, was er dort fühlt und wahrnimmt, das wollen wir heute hören. War es denn schon wie ein Wahlkampf jetzt für eine Unabhängigkeit?
Unbedingt, denn es war ja nicht nur diese Großdemo, sondern in aller Munde ist die Frage der Unabhängigkeit immer dann, wenn man auf den Brexit zu sprechen kommt. Und Brexit ist natürlich das Thema, was in aller Munde ist, obwohl es keiner mehr richtig hören kann und alle sich wünschen, dass dieses Spektakel endlich ein Ende hat. Aber für die Schotten eben ein Ende zum Guten. Und das Ende zum Guten ist, die Schotten sagen, wir haben zu 62% für den Verbleib in der EU gestimmt und wir wollen am liebsten wenigstens im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben.
Ja, und wenn das nicht klappt, dann ist es eben so, dass es ganz viele Unsicherheiten gibt, die jetzt eben sich viele vorstellen. Das spüren viele Schotten auch im Alltag, wie diese junge Frau, die sie getroffen haben, Herr Boerke.
Ich bin gerade im Begriff, ein Haus zu kaufen und frage mich, ob das ein guter Zeitpunkt ist. Ich war immer Bürgerin Europas und jetzt nicht mehr. Nicht einmal die Regierung kann uns sagen, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Es ist eine schrecklich ungewisse Zeit.
No idea what that means for me. The government can't even tell us what it means for us. It's just a horrible, uncertain time.
Rachel wohnt im Osten Schottlands in Dundee. Der Brexit sei das Schlimmste, was ihr als Britin und Schottin bisher passiert sei. Auch Alan Waldron ist sauer. Der Dudelsackbauer Sterling flüchtet sich in Zynismus.
Es ist interessant, dass der Termin auf Halloween fällt. Die Clowns haben ohnehin schon das Kommando in Westminster. Der englische Ausdruck, die Verrückten übernehmen jetzt die Psychiatrie, trifft auf die nächsten Wochen zu.
Ganz anders sieht das die Minderheit von 38% der Schotten, die für den Brexit gestimmt haben. Zu ihnen gehört auch dieser 83-jährige Mann aus Tain, ganz im Norden.
I believe in Brexit because not the actual countries who we're dealing with, but actually Brussels themselves, they're actually corrupt.
Sein Argument, nicht die einzelnen EU-Länder, aber Brüssel sei korrupt. Den gleichen Satz wiederholt auch die Brexit-Party in Schottland regelmäßig. Ein Vertreter von ihnen ist Jim Ferguson. Er will bei der nächsten Parlamentswahl in Inverness antreten.
In meiner Gegend haben 44% für den EU-Austritt gestimmt. Das ist ziemlich viel. Und in Bezirken wie Moray waren es 49,8%. Das räumt uns Chancen ein.
Chancen hat er vermutlich keine. Das Gros der 59 Abgeordneten, die Schottland nach London ins Unterhaus schickt, machen stets Politiker der SNP aus. Die schottische Nationalpartei regiert das Land seit 2007 mit einer klaren Ausrichtung für ein unabhängiges Schottland und gegen einen Brexit der konservativen Hardliner in London, so erklärt es Michael Russell, Minister für Verfassungsfragen der Scottish National Party.
Einen Kompromiss mit Verbleib im Binnenmarkt und der Zollunion hätten wir akzeptiert, weil wir wissen, dass das funktioniert. Alles andere funktioniert für Schottland nicht. Schottland hat gegen den Brexit gestimmt. Ich bin einer Wählerschaft Rechenschaft schuldig, die keinen Brexit wollte und ihn noch immer nicht will.
Deal hin oder her, der Brexit ist und bleibt eine Reise ins Unbekannte. Colin McKay, Journalist vom Fernsehsender STV, bemüht eine sehr schottische Analogie.
Mit dem Brexit ist das so wie mit dem Loch Ness Monster. Jeder glaubt zu wissen, wie es aussieht. Niemand weiß aber wirklich, wie es ist, denn niemand hat es bis jetzt wirklich gesehen.
Die schottische Regierung rechnet im schlimmsten Fall mit dem Verlust von bis zu 100.000 Arbeitsplätzen. Die Öl- und Gasindustrie, die täglich 1,7 Millionen Fässer, vor allem in schottischen Gewässern, fördert, hat eine Studie über mögliche Brexit-Folgen in Auftrag gegeben. Ross Dornan, Market Intelligence Manager von Oil & Gas UK.
The scenarios range from an increased trading cost of about £500 million a year.
Je nach Szenario wird von bis zu 500 Millionen Pfund zusätzliche Handelskosten in Form von Zöllen und Verbrauchssteuern auf Güter und Dienstleistungen für unsere Branche ausgegangen. Es gibt aber auch ein Szenario, wonach die Kosten um 100 Millionen Pfund pro Jahr sinken könnten, weil die Regierung bessere Handelsabkommen weltweit abschließen könnte.
Auf gute Abkommen hoffen auch die schottischen Bauern. Ihre Existenz wird momentan zu 75% durch EU-Subventionen gesichert. Charlie Adam ist stellvertretender Präsident der schottischen Farmergewerkschaft, in der sich 8.500 Bauern zusammengeschlossen haben.
We've got members with views right across the spectrum. Therefore, we have not been able to come down on one side or the other and say we.
Unsere Mitglieder haben sehr verschiedene Ansichten. Deshalb hat der Bauernverband weder gesagt, wir sind für den Brexit oder das ist ein Desaster. Was wir gefordert haben, ist Zugang zu den Märkten, einschließlich des europäischen Marktes. Und wir brauchen Arbeitskräfte und gezielte Unterstützung, um zu überleben und Gewinne zu machen.
We need an outcome that leaves us with the support we need, albeit well targeted, to enable us to continue to be viable and to prosper.
Das Schlimmste wäre, wenn ohne Brexit-Vertrag die Regeln der Welthandelsorganisation WTO in Kraft treten. Dann würden vor allem die schottischen Rind- und Lammfleischzüchter bedeutende Märkte in der EU verlieren. Lammfleisch könnte sogar um bis zu über 50% teurer werden. Die Fischer indes haben sich klar pro Brexit positioniert. Sie fühlen sich durch die Aufteilung der Fangquoten in der Europäischen Union im Nachteil. Elspeth MacDonald führt seit einigen Monaten die Geschäfte der Föderation schottischer Fischer in Aberdeen.
We think that Brexit represents an opportunity for the Scottish fishing catching sector.
Wir glauben, dass Brexit eine Chance für die schottische Fischerei bietet. Rund 60% der Fische in britischen Gewässern werden nicht von britischen, sondern anderen EU-Schiffen gefangen. Dieses Ungleichgewicht kann beseitigt werden, wenn wir nicht mehr Teil der EU-Fischereipolitik sind. Dann können wir mehr Fische in unseren Gewässern fangen.
For there to be a redress of that balance and for more of the fish in UK waters and in Scottish waters to be caught by our industry.
Denn ein eigenständiges Vereinigtes Königreich würde selbst am Tisch sitzen, um mit Norwegen, den Färöerinseln, Island und der EU um Fangquoten zu verhandeln. Momentan gibt es ein Ungleichgewicht, sagt Elspeth MacDonald. Nur 11% der Fische in den restlichen EU-Gewässern würden von britischen Fischern gefangen. Aber was passiert nach dem Fischfang? Die fischverarbeitende Industrie Schottlands sieht es ganz anders. Ihr täglicher Treffpunkt ist Peterhead, Europas größter Markt für Fisch mit weißem Fleisch. Hier kauft Andrew Charles seine Ware, die er dann nach Europa verkauft. Zum Brexit findet er deutliche Worte.
Die EU zu verlassen und die Beziehung zu unseren europäischen Partnern zu zerstören, ist verrückt. Wir sind gut vorbereitet auf den Brexit. Aber die Kosten für kleine Exporteure werden so steigen, dass viele nicht mehr exportieren werden. Und auch die größeren Fischverarbeiter werden zusätzlich belastet. Für jede Kundentransaktion werden 160 Pfund fällig. Das sind 34 Millionen Pfund pro Jahr für die schottische Branche.
Die schottischen Fischverarbeiter in Peterhead, Europas größtem Markt für Fisch mit weißem Fleisch, sind also skeptisch, was den EU-Austritt betrifft. Dazu muss es allerdings nicht kommen, denn die größte Oppositionspartei, Labour, die hat nun eindeutig erklärt, ähnlich wie die Liberaldemokraten, auf ein zweites Referendum zu bestehen. Dabei sollen sich die Briten entscheiden zwischen dem ausgehandelten Austrittsvertrag, den es bis dahin gibt, und dem Verbleib in der Europäischen Union. Burkhard Boerke, wie beurteilen Sie diesen Weg Richtung EU-Verbleib der Briten? Ist das realistisch, dass man noch eine Chance hat, die Briten in der EU zu halten?
Es wäre schon fast ein Wunder, wenn es eine Unterhausmehrheit für ein zweites Referendum gäbe, obwohl ich das nun nicht gänzlich ausschließen möchte. Wir haben jetzt schon viele Überraschungen bei den Parlamentsdebatten in den letzten Wochen und Monaten in Großbritannien erlebt. Von daher gesehen, also völlig ausschließen möchte ich nicht, aber ich halte einfach die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus für derart, dass es nicht reichen wird, ein zweites Referendum zu fordern. Zumal Labour als Partei ja tief gespalten ist über die Frage und jetzt versucht, sowas wie Einigkeit zu demonstrieren. Es gibt sehr, sehr viele Labour-Abgeordnete, die im Prinzip für Brexit sind, also für den Austritt Großbritanniens aus der EU, und entsprechend werden viele von diesen auch für den Vertrag von Boris Johnson stimmen, wenn er denn endlich im Unterhaus zur Abstimmung gerät.
Auch wenn die Umfragen, die man hin und wieder ja liest, ja inzwischen so sind, dass eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Union ist?
In der Tat, 70-80% aller Umfragen der letzten Jahre nach dem entscheidenden Brexit-Votum vor über 3 Jahren nun besagen, dass es immer eine stetige Mehrheit der Briten gibt, die eigentlich jetzt für den Verbleib in der EU stimmen würden. Allerdings muss man sagen, das garantiert natürlich noch nicht ein positives Ergebnis, positiv in dem Sinne, dass Großbritannien verbliebe, wenn wir ein zweites Referendum hätten. Man muss auch sehen, dass wahrscheinlich womöglich nur der Austrittsvertrag von Boris Johnson für ein zweites Referendum dem Volk zur Abstimmung vorgelegt würde. Auch das ist eine Option. Das heißt noch lange nicht, dass man dann in der EU verbliebe. Und das Land bliebe, wenn es dazu käme, natürlich extrem polarisiert. Und ich glaube, es gilt jetzt einfach nach vorne zu schauen und die Polarisierung, die Kluft in der Bevölkerung zu überwinden.
Momentan dreht sich eben die Diskussion um so einen ausgehandelten Vertrag, den Boris Johnson mitgebracht hat aus Brüssel, um den nun gerungen wird im britischen Parlament, vermutlich bis zum 31.10., wir werden es sehen. Glauben Sie, dass der Chancen hat, irgendwann angenommen zu werden, sowohl eben auf der britischen als auch auf der europäischen Seite?
Ich glaube, dass er angenommen werden wird. Das ist jetzt natürlich weit vorgewagt mit einer Prognose bei einer Sache, die so unvorhersehbar war bislang. Aber ich glaube, dass dieser Vertrag angenommen wird, weil die Stimmung auf der Insel ist einfach, dass man die Unsicherheit beenden will. Und selbst die Leute, die im Grunde für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU sind, sagen, lasst uns die Sache endlich hinter uns bringen und Klarheit schaffen. Und diese Unsicherheit ist das, was am schwersten wiegt im Moment. Und ich glaube, dass es hier nur taktisch darum ging, zu verhindern, dass die harten Brexiteers, also wie die Hardliner unter den Konservativen genannt werden, die einen Austritt Großbritanniens ohne Vertrag unbedingt forcieren wollten, dass die gebremst werden. Das war der Sinn und Zweck auch des Gesetzesänderungsantrages, den Letwin, dieser Abgeordnete der Konservativen, am Samstag eingebracht hat. Und damit soll eben der Weg geebnet werden für einen geordneten Austritt Großbritanniens, einen Deal, der sicher nicht perfekt ist, der nicht die Zustimmung der nordirischen DUP gefunden hat, aber der vielleicht das Beste sein wird, was Großbritannien in den nächsten Monaten bekommen könnte. Und deshalb glaube ich, dass man sich irgendwie zusammenraufen wird und in einem Schnell- und Eilverfahren prozeduraler Art im Parlament das bis zum 31.10. durchdrückt.
Mit einer Koalition aus den konservativen Tories und Labour.
In der Tat, ich rechne damit, dass einige Labour-Abgeordnete, vor allen Dingen die, die nicht mehr antreten zu der nächsten wahrscheinlichen Unterhauswahl, für diesen Vertrag stimmen werden, wenn sie in ihrem Herzen Brexiteers sind, also Leute, die eigentlich den Austritt Großbritanniens befürworten. Wie gesagt, Labour und auch die Konservativen waren ja über die Frage sehr, sehr tief gespalten, anders die Liberaldemokraten, die jetzt ein zweites Referendum fordern, und die Grünen.
Wenn das britische Parlament dann aber nicht zustimmt, dann soll es eine Verschiebung geben. So hat es Boris Johnson am Samstag beantragt in Brüssel. Das musste er machen, weil das Parlament das durchgesetzt hat. Ist damit der harte Brexit am 31.10. vom Tisch?
Nein, ist er nicht, weil ja zunächst einmal auch die 27 EU-Staaten, die anderen EU-Staaten, muss man ja sagen, noch EU-Staaten, zustimmen müssen. Und Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat ganz deutlich noch einmal gesagt, dass er keinen Sinn darin sieht, jetzt diese Frist noch einmal zu verlängern. Ganz im Gegenteil zu Angela Merkel, der Bundeskanzlerin. Von daher gesehen ist es schwer abzusehen, ob die 27 EU-Staaten wirklich einer Verlängerung zustimmen. Und ich glaube, damit soll auch momentan der Druck erhöht werden, auf die Unterhausabgeordneten hier endlich zu Potte zu kommen.
Das sind Einschätzungen von Burkhard Birke zu den drei Brexit-Szenarien. Und für die Zeit danach, da wird schon die nächste Scheidung geplant, so könnte man es sagen, denn die schottische Regierung will raus aus dem Vereinigten Königreich. Ein alter Traum mit viel Historie in Schottland.
Stirling an einem verregneten Oktoberabend. Hier schlägt Schottlands Herz. Im Schatten der Burg, unweit von der Stelle, wo 1297 der Braveheart genannte William Wallace mit seinen Truppen eine übermächtige englische Armee besiegte. Auch in diesen Tagen prallen Engländer und Schotten wieder aufeinander. Der Brexit ist der Anlass und wie vor mehr als 7 Jahrhunderten geht es um Unabhängigkeit.
Schottland sollte unabhängig werden, gleich ob der Brexit kommt oder nicht. Wenn es zum Brexit kommt, sollten wir aber auf jeden Fall erneut unsere Unabhängigkeit fordern.
Früher war ich für die schottische Unabhängigkeit. Jetzt mit dem Brexit bereitet sie mir größere Sorgen. Mit dem Brexit haben wir ein großes Paket zu tragen. Wenn Schottland jetzt versucht, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum zu bekommen, dann macht mir das mehr Angst.
Und was sagt das Volkesstimme, der Taxifahrer in der Hauptstadt Edinburgh, zur Unabhängigkeit?
Ich hoffe, sie kommt. Das wäre richtig gut, in der EU zu bleiben. Ich glaube, die meisten Leute würden für unabhängig stimmen.
Die in Schottland gemeinsam mit den Grünen regierende schottische Nationalpartei verspürt Aufwind. Beim Referendum vor 5 Jahren stimmten 45% der Schotten für die Unabhängigkeit. Jetzt könnten es die entscheidenden Prozentpunkte mehr werden, hofft Regierungschefin Nicola Sturgeon gegenüber dem Deutschlandradio.
Der Brexit stärkt das Unabhängigkeitsstreben. Wir bekommen mehr Unterstützung. Unseren Platz in Europa können wir am besten schützen, indem wir unabhängig werden. Vor 5 Jahren hat man uns gesagt, dass wir aus der EU fliegen, wenn wir unabhängig werden. Da wir nicht unabhängig sind, werden wir jetzt gegen unseren Willen die EU verlassen. Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Nicola Sturgeon erfährt dafür viel Zuspruch. Zigtausende demonstrierten unlängst in Edinburgh für die Unabhängigkeit. Es herrschte Volksfeststimmung. Musiker und Politiker, wie die Parlamentsabgeordnete Joanna Cherry, mobilisierten die Massen.
I don't think they can hear you at Westminster. Are you ready? Well, my friends, you look pretty ready to me. So my message to you is go back to your constituencies and prepare for independence.
Unweit der Demo im schottischen Regionalparlament in Edinburgh ebnet die Mehrheit aus Nationalisten und Grünen derzeit den Weg für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum.
Well, under the constitution as it is at the minute, there's a dispute really.
Stand heute ist es verfassungsrechtlich umstritten, ob Schottland die Zustimmung des Vereinigten Königreichs für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum benötigt. Beim letzten Referendum 2014 hatten sich die Regierungen Schottlands und Großbritanniens über die Bedingungen des Unabhängigkeitsreferendums geeinigt. Deshalb musste diese Frage nicht geklärt werden. Das bedeutet, dass die schottische Regierung jetzt nicht einfach ein Referendum abhalten kann, bevor die Gerichte nicht entschieden haben.
Glaubt die Verfassungsrechtlerin Christine Bell von der University of Edinburgh. Vor 5 Jahren hieß es, ein Referendum pro Generation. Es gilt also als unwahrscheinlich, dass das Parlament in London den Weg für ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum ebnet. Es sei denn, die Labour Party stürzt mit Hilfe der schottischen Nationalisten die Regierung von Premierminister Boris Johnson. Dann, so hatten prominente Labour-Politiker signalisiert, sei man im Gegenzug zähneknirschend bereit, den Schotten ein zweites Referendum zu gestatten. Siegt Boris Johnson bei der unweigerlich anstehenden Unterhauswahl jedoch, dürfte er als Vorsitzender der Conservative and Unionist Party, also der Partei der Union, kaum den Weg ebnen. Die Gerichte werden dann wohl entscheiden. Zum Zeitpunkt eines möglichen zweiten Unabhängigkeitsreferendums ist eine Erkenntnis interessant, die der Meinungsforscher und frühere Fraktionschef der schottischen Nationalisten Angus Robertson vom Progress Schottland gewonnen hat.
Sollte man abwarten, bis man weiß, welche Veränderungen Brexit mit sich bringt, bevor man entscheidet über die schottische Unabhängigkeit? 49% haben das befürwortet, nur 19% haben mit Nein geantwortet. Also interessanterweise, man will es nicht, aber wenn es dazu kommt, will man sehen, wie das ausschaut. Und deswegen ist auch die Frage, wann es zu einer weiteren Volksbefragung kommt, eine bestimmende Frage.
Schottlands First Minister Nicola Sturgeon will schon kommendes Jahr abstimmen lassen und behauptet, die Zustimmung zur Unabhängigkeit läge mittlerweile bei 50%.
Die Umfragen, die ich kenne, sehen in ganz großer Zahl allerdings keine Mehrheit für die Unabhängigkeit der Schotten. Da ist es trotzdem sehr knapp, das muss man sagen. Wie sind Ihre Zahlen, Herr Böcke?
Nun, momentan ist es wohl so, dass in der Tat Frau Sturgeon recht hat, wenn sie behauptet, dass die Zustimmungsrate bei rund 50% der Befragten oder der entschlossenen Leute liegt. Es gibt immer noch ein paar Unentschlossene, aber wir haben das ja auch in dem Beitrag gehört, wenn man mit den Leuten etwas länger spricht, dann kommen dann doch Zweifel, ob eine Scheidung nach einer Scheidung, denn der Brexit ist ja eine Art Scheidung aus einem größeren Staatenverbund, so sinnvoll ist, denn Scheiden tut weh. Und ist mit vielen Umstellungen und Mühen verbunden. Und ob man sich das dann noch einmal antun will und eine bis heute 312 Jahre währende Union des Königreichs Schottland mit dem Königreich England aufzugeben, ich glaube, wenn es da wirklich zum Schwur kommt, wird das Herz vieler Schotten dann vielleicht doch britisch schlagen.
45% haben sich 2014 ja für diese Teilung entschieden bei dem Referendum. Geht es jetzt bei einem neuen Referendum im nächsten Jahr möglicherweise um dieselben Knackpunkte, also weg vom konservativen Westminster-Parlament? Die Queen wollen sie allerdings behalten, die Schotten, das Pfund. Die Frage ist, was ist mit der Marine, mit der Verteidigung?
Natürlich, das sind Knackpunkte und man muss einfach auch sehen, warum es jetzt so eine relativ große Zustimmung gibt. Es einfach, damals hat man den Schotten gedroht, wenn ihr aus dem Vereinigten Königreich ausschert, dann seid ihr nicht automatisch in der EU. Jetzt hat sich das gewandelt. Jetzt sind sie mit dem Vereinigten Königreich womöglich aus der EU und wollen wieder rein. Aber natürlich, wenn es dann darum geht, ein unabhängiges Schottland zu gründen, dann wird man nach den Vorstellungen vieler Scottish Nationalist Party Mitglieder die Queen durchaus als Oberhaupt des Staates oder eines unabhängigen Schottland behalten, genauso wie Neuseeland und Australien die Queen oder Kanada die Queen als Oberhaupt haben. Man will auch das Pfund behalten, womöglich. Erst einmal könnte sich aber auch eine eigene schottische Währung vorstellen. Ohnehin sind ja die Pfundnoten zum Teil schon sehr schottisch. Es gibt ja schottische, eigene schottische Pfundnoten. Aber natürlich, die Knackpunkte sind dann in dem Auflösen, wem gehört eigentlich Öl und Gas in der Nordsee? Das liegt überwiegend in schottischen Gewässern, aber auch die Engländer haben da Ansprüche. Es wird darum gehen, wer verteidigt künftig das Schottland, das übrigens ja gegen die nuklearen Unterseeboote sind und sich da immer vehement gegen ausgesprochen hat. Und es ist einfach auch so, dass die Schotten sich durch Westminster, Sie haben es angesprochen, André Zanto, nicht vertreten fühlt, weil in Schottland haben wir eine Linke, eine sozialistische, sozialdemokratische Regierung mit der SNP und in Westminster regieren die Konservativen. Deshalb fühlen sich die Schotten auch nie richtig vertreten. Allerdings hat ja Schottland schon einen relativ hohen Autonomiegrad und innerhalb dieses Autonomiegrades können sie viele Sachen in der Agrarpolitik, aber auch in der Bildungspolitik bestimmen. Ein Umstand ist zum Beispiel, dass schottische Studenten keine Studiengebühren zahlen, damit übrigens EU-Bürger auch nicht, wohingegen in England 9.250 Pfund pro Jahr fällig sind. All das sind Dinge, wo man sich dann natürlich auch fragt, kann ein unabhängiges Schottland das auch weiter garantieren? Also sind da viele Fragezeichen, aber es wird natürlich eine sehr schwierige Scheidung, gerade wenn man blickt auf Öl und Gas, auf die Agrarpolitik, die gemeinsame, auf die Märkte und 70-80% des Handels von Schottland
findet innerhalb des Vereinigten Königreichs statt und nur etwa 15-20% mit der EU. Auch das werden viele Schotten im entscheidenden Abstimmungsmoment dann noch im Kopf behalten.
Ja, also sehr viele Sachen, die man zu bedenken hat. Gäbe es dann wirklich eine kleine Mehrheit für diese Unabhängigkeit der Schotten im nächsten Jahr, wäre das das Ende des Vereinigten Königreichs?
Das Ende naht meines Erachtens ohnehin schon, denn ich vermute, dass zunächst Nordirland auch ausscheren könnte. Schottland, wenn das Referendum natürlich in die Richtung geht, wird ausscheiden dann natürlich, wenn es rechtsverbindlich ist. Aber wir haben ja gehört, dazu muss man sich endlich einigen zwischen der Regierung in London und der in Edinburgh. Aber Nordirland hat ja durch das Karfreitagsabkommen, das Friedensabkommen, sogar eine Klausel, dass es ein Recht hat, bei gegebenem Anlass ein Referendum über Verbleib beim Vereinigten Königreich oder Austritt und Angliederung an die Republik Irland abzuhalten. Und da sich die Bevölkerungsmehrheiten wandeln, da die Nationalisten oder die Katholiken etwas fruchtbarer sind und auch viele Zuwanderer eher dazu neigen, der Republik Irland angehören zu wollen, könnte ich mir vorstellen, dass binnen 10 bis maximal 15 Jahren Nordirland einfach den Anschluss an die Republik Irland sucht und dass auch dann die Protestanten, die Unionisten nicht mehr verhindern können.
Kommen wir nochmal zurück nach Schottland. Sie haben mit der Regierungschefin Nicola Sturgeon selbst gesprochen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es nach diesem Gespräch, dass sie es wirklich auch gegen alle Widerstände durchzieht und in dieser Koalition derzeit mit den Grünen im nächsten Jahr so ein schottisches Unabhängigkeitsreferendum wirklich abhält?
Sie wird es tun, aber sie wird es innerhalb der Verfassungsmäßigkeit tun, also anders als die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter und die Regionalregierung dort vor 2 Jahren, die ein illegales Referendum abgehalten haben. Aber das Argument ist immer wieder, der Brexit wird argumentiert mit dem Willen des Volkes. Wir haben jetzt in Schottland eine andere Meinung dazu. Ihr könnt dem Volk in Schottland nicht verwehren, seinen Willen dann zu dieser anderen Situation noch einmal auszudrücken. Und das ist Demokratie und deshalb wird man darauf pochen, letztendlich, wie die Verfassungsrechtlerin Christine Bell auch vorhin gesagt hat in der Reportage, wird es wohl eine Entscheidung der Verfassungsgerichte, der Gerichte sein, die bestimmt, ob Schottland ein zweites Referendum abhalten darf oder nicht.
Burkhard Boerke, für uns regelmäßig im Vereinigten Königreich unterwegs. Noch ist es vereinigt, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin André Zanto. Und soweit der Weltzeit-Podcast heute. Wenn es zum einen oder anderen Austritt kommt, der Schotten oder der Briten insgesamt, werden wir darüber sicherlich wieder hier für Sie berichten.